Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im November 2011 hatten wir vermittelt durch Jean-Gottfried Mutombo einen Gast bei uns in der Gemeinde. Der hat damals Dr. Andreas Jevangoi aus Indonesien erzählt. Er ist Vorsitzender der Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien und er hat über diese Religionsfreiheit, die in Gefahr ist, aus seinem Land berichtet. Von den Schwestern und Brüdern, die dort Kirchen bauen und auch bauen dürfen vom Gesetz her, sogar ihre muslimischen Nachbarn dazu gewonnen hatten, dass sie dort Kirchen bauen dürfen, so wird das nämlich gefordert, aber dann eben auf Westjava in Konflikt kamen mit jenen Trupps aus der Wahhabiten aus Saudi-Arabien, jenem Land, in das unsere Bundesrepublik ja vermehrt Waffen liefert. Aber sie kaufen eben nicht nur Waffen, sondern sie senden Leute aus nach Indonesien und die treten dort für eine sehr radikale Form des Islam auf, so wie es eigentlich nicht zwischen den Bevölkerungsteilen konfliktträchtig in der Geschichte gewesen ist, wie Dr. Andreas Jevangoi uns erzählt hat, als er hier ist, weil man eigentlich sich beim Hausbau geholfen hat und in guter Nachbarschaft bisher miteinander lebt. Die Verfassung des Landes, die Pantasila, erlaubt auch, dass alle großen Religionen, und dazu gehören natürlich auch die Christen, mit den anderen gemeinsam Rechte haben, ihre Religion auszuüben. Besonders gefährlich wird es, wenn Christen dann aber auch noch bestrebt sind, ihren muslimischen Nachbarn von ihrem Glauben zu erzählen. Der wird eine Pastorin an einem Sonntag entführt und mit dem Tode bedroht. Sie hört, wie andere rufen, tötet sie. In diesem Augenblick fällt hier ein Lied ein, zaghaft singt sie es in ihrem Herzen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sie erinnert sich an Stephanus, den neutestamentlichen Märtyrer, und plötzlich bekommt sie Mut, spürt sie, wie ihr Herz sich mit Frieden erfüllt. Ihre Entführer umringen sie, stellen ihr Fragen, die meisten beantwortet sie nicht. Sie schlagen sie erst auf die linke, dann auf die rechte Wange, doch den Schmerz fühlt sie nicht. Die Männer werden wütend. Was, wenn wir dich umbringen, rufen sie. Bitte, dann tötet mich doch, antwortet sie. Ich habe keine Angst, aber ihr sollt wissen, dass wenn ihr mich jetzt umbringt, Jesus mich zu sich nehmen wird. Euch aber erwartet Finsternis und die Hölle. Als der Name Jesus fällt, erschaudert einer und macht sich dafür stark, dass man die Frau am Leben lässt. So wird sie nur bedroht und man lässt sie schließlich wieder laufen. Soweit eine der Erzählungen aus Indonesien. Ihr Lieben, wie hören wohl unsere Geschwister dort die biblischen Texte? Etwa jenen Text aus Johannes 8, den ich uns nun als unseren Predigttext verlese. Jesus wandte sich von Neuem an seine Zuhörer. Ich werde fortgehen, sagte er, ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ihr werdet in eurer Sünde sterben. Will er sich etwa das Leben nehmen, fragten sich die Juden. Vielleicht sagt er deshalb, da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Doch Jesus fuhr fort, ihr seid von hier unten. Ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Glaubt an mich als den, der ich bin. Wenn nicht, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer bist du denn? Fragten sie. Jesus antwortete, darüber habe ich doch von Anfang an zu euch gesprochen. Was euch betrifft, hätte ich noch viel zu sagen, und es gäbe noch vieles, worin ich über euch zu urteilen hätte. Aber ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat, und was er sagt, ist wahr. Sie begriffen nicht, dass Jesus über den Vater sprach, deshalb sagte er zu ihnen, dann, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin. Und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Liebe Gemeinde, es gibt verhärtete Fronten, wo sich nichts mehr bewegt. Wenn der religiöse Eifer keinen Brückenbau mehr zulässt, sondern nur noch Abgrenzungen das Gespräch bestimmen, wenn es nicht gar umschlägt in lautstark geäußerten und gewalttätig agierenden Hass, der manchmal sogar über Leichen geht. Deshalb ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass der Dialog eine Chance eröffnet. Aber nicht jeder Dialog gelingt. Der Dialog Jesu hier mit seinen jüdischen Zuhörern im Tempelbereich, der bei Johannes dann auch noch im Kapitel 8 weitererzählt wird, klingt jedenfalls wie ein gescheitertes Gespräch. Und Jesus, wir merken das in seinen Worten, klingt auch alles andere als kompromissbereit. Sein Reden definiert sich durch Gegensätze. Unten, oben, von der Welt, nicht von der Welt. Ja, mehr noch, er zieht einen scharfen Grenzstrich. Ich habe zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Glaubt an mich als den, der ich bin. Wenn nicht, werdet ihr in euren Sünden sterben. Ist Jesus die Liebe abhanden gekommen, wenn er so spricht? Sollte man ihm den Vorschlag machen, diplomatischer auftreten, Kompromisse zu machen, Toleranz zu beweisen und zu erklären, dass wir alle in unserer Unterschiedlichkeit gut nebeneinander existieren können? Was hat Jesus auf seinem Herzen? Ich verstehe es so wie den Aufruf der diesjährigen Fastenaktion 7 Wochen ohne. Der lautet: Riskier was, Mensch. 7 Wochen ohne Vorsicht. Ein etwas anderes Programm als sonst. 7 Wochen ohne Alkohol, 7 Wochen ohne Süßigkeiten. Da hat man so seine Vorstellungen, was das bedeutet. 7 Wochen ohne Vorsicht. Riskier was, Mensch. In einem Begleitheft wird dazu geworben, was Luther schon sagte: Die Geister lasset aufeinander prallen, aber die Fäuste haltet still. Riskier was, Mensch. Kann man das nicht auch von Jesus sagen, liebe Gemeinde? Eben noch hatte er einige Verse zuvor die Ehebrecherin vor denen in Schutz genommen, die sie steinigen wollten, und gesagt: Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Und nun setzt er 4-mal nach und sagt, dass sein Gegenüber auf dem Holzweg ist, dass die Vorstellung seiner Gegner von Gott nicht zutrifft. Ja, mehr noch, dass diese Vorstellungen, die sie haben, sie von Gott fernhalten. Jesus sagt das ganz unverblümt. Er riskiert was, ohne Vorsicht. Ja, ganz insgesamt ist es so. Jesus riskiert nämlich, Gott anders zu denken als seine jüdischen Gesprächspartner damals. Ohne Vorsicht. Er riskiert es, Gott zu fühlen, Gott zu leben, Gott zu lieben, mit ihm in Beziehung zu sein. Und indem Jesus das tut, riskiert Gott in ihm, ganz menschlich zu sein, damit die Menschen nicht auf immer gottlos werden. Er redet von einem väterlichen Gott, der seinen Kindern nachgeht. Er lebt einen mütterlichen Gott, der seinen Kindern Geborgenheit und Barmherzigkeit anbietet. Diesen Gott riskiert Jesus. Für diesen Gott streitet er mit Leidenschaft. Leidenschaft, das bedeutet ja Passion. Gott riskieren ohne Vorsicht. Wie klingt das in unseren Ohren? Riskieren wir, Jesus zu glauben, dass Gott gerade in dieser seiner Menschlichkeit zu finden ist? Jesus sagt: Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Gleich 3-mal sagt er das in diesen wenigen Versen. Das klingt ja erstmal so wie ein Vorwurf und das lässt einen so innerlich so einen Moment Abstand nehmen. Aber achtet bitte darauf, Jesus spricht hier nicht ein moralisches Urteil aus, dass der Mensch böse sei von Anfang an, was ja auch in der Bibel steht. Das mag so sein, aber Jesus ist hier nicht daran interessiert, ob wir an unserer Moral sterben. Für Jesus geht es um Beziehung oder eben auch um Nichtbeziehung. Und wovor er warnen will, ist Beziehungslosigkeit. Das deutsche Wort Sünde stammt von dem altdeutschen Wort Sund, einem Graben zwischen zwei Festlandteilen, die mal zusammengehört haben, so wie die Fehmarnbrücke die Insel Fehmarn durch einen Sund getrennt mit dem Festland verbindet. Sund, Sünde, Sünde, das ist ein Beziehungsbegriff, da ist ein tiefer Graben zwischen Gott und Mensch, zwischen uns, die wir eigentlich doch mit ihm zusammengehören. Und wenn Jesus sagt, er kommt von oben und wir von unten, dann will er nicht nur eine Brücke über den Sund und die Sünde bauen, dann ist er bereit, selber in die Tiefe zu gehen, in diesen Sund hinein, dort, wo wir hineingerutscht sind, wie in eine Bergschlucht, aus der wir eben nicht selbst herauskommen. Abgerutscht, vielleicht auch verletzt und hilflos in der Schlucht gefangen. Im letzten Juli ist bei einem Kindergartenausflug in den Wald im Weserbergland ein 3-jähriger Junge 25 Meter tief in einen alten, nur 1 Meter breiten Bergwerkschacht gestürzt, der nur von morschen Baumstämmen bedeckt gewesen war. Die 37-jährige Erzieherin ist direkt hinterhergesprungen in das unbekannte dunkle Loch, um den Jungen zu retten. Ihr Sturz sei vermutlich von den Wänden und vom Wasser gebremst worden, hat die Feuerwehr nachher erklärt. Dort unten hat die Frau über eine Stunde lang in der Dunkelheit das Kind über Wasser gehalten, damit es nicht ertrinkt. Und das ohne Halt an den Wänden, mit übermenschlichen Kräften in die Gesteinsspalten verkrallt. Bis endlich von oben dann die Seile der Rettungsleute heruntergeworfen wurden. Die Heldin von Osterwald, Ines König, ist dafür im letzten September von David McAllister mit der Rettungsmedaille des Landes Niedersachsen ausgezeichnet worden. Er lobte die außerordentliche Courage der 37-jährigen alten Frau, die selbst Mutter ist und ihr eigenes Leben riskiert hat und mit ihrem mutigen Einsatz ohne Zweifel dieses Kind von dem Ertrinken gerettet hat. Ihr Lieben, warum erzähle ich das? So verstehe ich das hier mit der Sünde. Weil ich aus der Beziehung zu Gott herausgefallen bin, schickt Gott von oben her seinen Sohn, der zu mir kommt und mich über Wasser hält und mich rettet. Und sein himmlischer Vater erhöht ihn, nachdem er in der Tiefe für uns sein Leben gegeben hat, und bringt so uns, dich und mich, in das Leben zurück. Wisst ihr, dem Kind hätten ja gute Rufe von oben nichts genützt. Halte durch, wir holen Hilfe. Oder du schaffst das schon. Weil das Kind ins Loch gefallen ist, sich in Lebensgefahr befindet, große Angst hat, muss einer zu ihm herunterkommen. Und in unserer Lebens- und Glaubensgeschichte geht es genau darum, dass Jesus in die tiefste Tiefe zu uns herabkam, damit wir nicht untergehen, sondern durch ihn ins Leben zurückkehren können. Deshalb gilt, dass wir in der Sünde, in der Trennung, in den Untiefen unseres Lebens umkommen, wenn Gott nicht in Jesus zu uns herabkommt und uns nahe ist, uns rettet. Spüren wir, dass das so stimmt? Dass wir das für uns brauchen und in Anspruch nehmen dürfen? Glauben wir das? Wer bist du denn? Fragen die Leute Jesus. Und wie das oft ist, so mit einem leicht spöttischen Unterton in der Stimme. Wo levelst du, würde mein Sohn Lukas und einige andere von den Jugendlichen dazu sagen. Auf welchem Level bist du anzutreffen? Was hast du eigentlich erreicht und wo willst du eigentlich hin? Wer bist du? Wo levelst du? Wir Menschen stellen diese und andere Fragen in dem Jargon, der uns jeweils eigen ist, und dann ordnen wir uns und den anderen ein, wer bin ich und wer bist du und was soll ich von dir halten? Fragen, die eine Antwort brauchen. Die gute Nachrichtübersetzung überträgt diese Antwort frei, aber sehr treffend. Jesus sagt, ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Hallo. Er selbst ist der entscheidende Level. Hier wird nämlich über Tod und Leben entschieden, über uns, über jeden von uns und über diese Welt. Die Frage ist nur, ob man das überhaupt erkennen kann und wie man es erkennt. Jesus sagt dazu, wenn ihr, und das ist jetzt an seine Zuhörer gerichtet gewesen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin, und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Erhöhung. Was für eine seltsame Erhöhung ist das eigentlich? Wenn Johannes von Erhöhung spricht, dann meint er damit das Kreuz. Und wenn es ganz wörtlich zu verstehen wäre, dann wäre diese Erhöhung zunächst ja einmal nur diese 1 bis 2 Meter, die Jesus von der Erde erhöht worden war. Genau diese kleine, aber schwerwiegende Differenz zwischen denen, die immer noch mit beiden Beinen auf den Füßen stehen, und dem Gekreuzigten, der knapp oberhalb von ihnen an diesem Galgen hängt. Das wäre ganz äußerlich betrachtet der Unterschied zwischen uns und ihm, dem erhöhten Herrn. Wenn unser Predigtext davon erzählt, dass wir von unten, er aber von oben ist, dann hat sich unser Ehre, sei Gott in der Höhe, an dieser Erhöhung auszurichten. Und wir spüren sofort, auf menschliche Weise reimt sich das nicht zusammen. Und doch hängt Wohl und Wehe eines jeden von uns, hängt alles davon ab, dass das hier nicht auseinandergerissen wird. Die Traurigkeit dieses Todes und die Herrlichkeit des lebendigen Gottes, die entsetzliche Schmach des Kreuzes und die Ehre von Gott aus der Höhe, die Dornenkrone und die Krone des Lebens, das, was aussieht wie eine Höllenfahrt und doch am Ende eine Himmelfahrt ist. Gott, liebe Gemeinde, hat diese beiden Welten, die scheinbar nicht zusammengehören, zusammengebracht. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Denn so wie er am Kreuz, am Galgen hing, als Verbrecher verachtet und verhöhnt, so hat Gott doch Wohlgefallen an diesem seinem Sohn. Und aus der Erniedrigung seines Sohnes hat er eine Erhöhung gemacht. An diesen Ort der Erhöhung kann, will keiner kommen. Und was Jesu Hörer damals missverständlich als möglichen Selbstmord definierten, offenbart, was es in Wahrheit ist, die stellvertretende Hingabe Jesu für die Sünden dieser Welt. So erklärt sich auch die scheinbare Drohung in den Worten Jesu als die im Grunde notwendige Kehrseite einer wunderbaren Freudenbotschaft. Denn im Glauben an ihn, den erhöhten Christus, da werden wir ja gerade frei von Sünde, von Angst, von Verlassenheit, von Schuld, von Zweifel. Und alles, was wir an Gottlosigkeit in uns tragen, können wir dann endlich loslassen. Und wenn wir diese Erhöhung dann nicht hätten, dann würden wir ja letztlich sterben in unseren Sünden, sprich in unserer Beziehungslosigkeit, ohne ihn zu sein. Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, werdet ihr erkennen, dass ich es bin, sagt Jesus. Und ein paar Kapitel weiter sagt er eigentlich noch einen wichtigen Halbsatz, den man dazu denken muss. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wenn ich erhöht werde, werdet ihr erkennen. Und wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das ist die Richtung, in die er uns bringt, die uns in wohltuende Distanz zu uns selber und in aufmerksame Nähe zu unseren Nächsten bringt. Das ist die Richtung, in die er uns alle bringen möchte, aus welchen Richtungen wir auch immer kommen. Von oben, von unten, von links, von rechts, aus der Mitte. Und womit wir auch immer kommen, mit gelungenen Werken oder mit leeren Händen, einem glücklichen Leben oder, wie man manchmal so schön sagt, einer verpfuschten Existenz, wie verschieden wir auch sein mögen, er hat mit uns vor, einen Weg, eine Richtung einzuschlagen. Er will uns in die Richtung des Lebens bei ihm bringen. Denn er ist der eine, der ganz und gar Gott riskiert, ohne Vorsicht, der von oben her die väterliche und mütterliche Liebe Gottes lebt, damit wir in seine Richtung gebracht werden. Und er lädt uns ein, an seiner Seite zu sein. Riskier was, Mensch. Wer Kranken beisteht oder sich Ausgegrenzten zuwendet, wer Menschen barmherzig begegnet, wer dem Hass widersteht und den Tätern hilft, sich zu ändern, wer für die Schwachen und ihr Recht den Mund aufmacht, wer die Leidenden tröstet, in dem wirkt Gott selbst, so dass sich Himmel und Erde berühren. Liebe Gemeinde, heute hätte Steve Jobs seinen 58. Geburtstag gefeiert. Er war der CEO der Firma Apple, wie man sagt, der geniale Kopf hinter dem iPhone und dem iPad. Bereits 5 Jahre vor seinem Tod im Jahre 2011 hat er eine sehr eindrückliche Rede vor Studenten in Stanford gehalten. Er wusste damals bereits um seine tödliche Krebserkrankung. Er sagte: Der Gedanke, dass ich bald tot sein werde, ist die wichtigste Entscheidungshilfe für die großen Fragen des Lebens. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, aller Stolz, alle Versagensangst, im Angesicht des Todes bedeutungslos wird, bleibt nur das wirklich Bedeutsame übrig. Und dann rät er den Studenten: Ihre Zeit ist begrenzt, also vergeuden Sie sie nicht, indem Sie ein fremdbestimmtes Leben führen. Hüten Sie sich vor Dogmen, denn das heißt nichts anderes, als sein Leben an den Ansichten anderer Leute auszurichten. Sehen Sie zu, dass der Lärm fremder Meinungen nicht Ihre innere Stimme übertönt. Und vor allem haben Sie den Mut, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Riskier was, Mensch. In Iserlohn wie in Indonesien, an deinem Ort, an den Gott dich stellt, mutig und klar und kompromisslos und darin dann gerade auch tolerant. Tolerant? Widerspricht sich das nicht? Tolerant? Das kommt von dem lateinischen tolerare. Wir feiern Reformation und Toleranz. Aber eben nicht nur, dass wir einander ertragen sollen, das ist ja immer nur der Anfang, sondern dass wir uns auch miteinander gegen das Unrecht dafür einsetzen, dass das Leben für alle erträglich wird. Das meint auch Toleranz. Und dass wir immer schon Getragene, ja auch Ertragende sind, weil Gott in Christus für uns alles getragen hat. Und uns mit all unseren Begrenzungen immer wieder liebevoll erträgt. Darauf dürfen wir vertrauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.